Willkommen zum Podcast Kaffeerecht von der Kanzlei TWW Law. Mit rechtlichen Themen für Kreative, Unternehmer und Unternehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kaffeerecht. An diesem Mikrofon, wie gewohnt, Dennis Tölle und am anderen Mikrofon
Hanna Schellberg.
Hallo und herzlich willkommen. So, ich wiederhole mich. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das vielen, glaube ich, gar nicht so unbekannt ist, das aber dem Ganzen also eine bestimmte Sichtweise verleihen soll. Also wir sprechen heute über Kündigungen im Arbeitsrecht, aber eben aus Sicht des Arbeitgebers. Man kann das ja so ein bisschen aus zwei Blickwinkeln betrachten. Zum einen derjenige, der die Kündigung empfängt, der Arbeitnehmer, und dann aber eben auch der, der sie ausspricht, eben der Arbeitgeber. Und das wollen wir uns heute im Detail etwas anschauen. Wo liegen da die Knackpunkte? Was sollte man als Unternehmen, als Unternehmer wissen, wenn es eben darum geht, dass ich mich vielleicht aus welchen Gründen auch immer von einem Arbeitnehmer trennen muss oder möchte? Und da haben wir ein paar Sachen zusammengestellt, die da ganz interessant sein sollten. Ein paar Sachen würde ich behaupten, gleichen sich aber, egal aus welcher Sicht man das Ganze betrachtet. Vielleicht kannst du da einen kurzen Überblick geben, was so Grundsätzliches bei einer Kündigung eine Rolle spielt.
Ja, gerne. Also grundsätzlich ist ja die Kündigung nur eine Möglichkeit, wie ich ein Arbeitsverhältnis beenden kann. Das ist eben ja die einseitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Auf die anderen Möglichkeiten kommen wir, glaube ich, auch später noch mal kurz zu sprechen. Aber genau das ist eben das, was Kündigung so heikel und fehleranfällig macht, dass es eben einseitig ist und man dann aus Arbeitnehmersicht meistens das Haar in der Suppe sucht, weshalb Arbeitgeber da besonders gut aufpassen müssen, weil es sonst teuer werden kann. Ganz wichtig und an allererster Stelle zu nennen ist hier die Schriftform. Kündigungen müssen immer schriftlich erfolgen und schriftlich bedeutet hier wirklich Papier und handschriftliche Unterschrift. Also kein E-Mail, kein WhatsApp, kein Fax, das ist alles nicht gültig und da gibt es meiner Erfahrung nach auch immer noch und immer wieder Unwissen in der Praxis. Also vielleicht auch deshalb, weil es einfach nicht mehr der heutigen Realität entspricht.
Ja, das stimmt so. Ich meine, dass das ja in der Vergangenheit aber auch nochmal bewusst nicht geändert wurde vom Gesetzgeber. Also es gab kein Statement dahingehend, dass man es ändern möchte, sondern es gab Diskussionen darüber, ob man es ändert. Aber man hat es eben dann in diesem Entscheidungsprozess bewusst nicht geändert, was ja Vor- und Nachteile hat. Wie ist das mit einer digitale, qualifizierte Signatur? Wäre das einer Unterschrift gleichgesetzt, einer handschriftlichen?
Nee, also es gibt die Möglichkeit, die gab es auch das steigt jetzt ein bisschen ins anwaltliche Berufsrecht ein, durch die Pflicht für uns Anwälte, dass wir ja nur elektronisch bei Gericht einreichen dürfen mittlerweile, gab es nicht mehr oder jedenfalls eine Unsicherheit dahingehend, ob ich in einem Schriftsatz kündigen kann. Also die sogenannte Schriftsatzkündigung, die war früher durchaus auch üblich, dass man zum Beispiel in einem Kündigungsschutzprozess, wenn man eben merkt, okay, vielleicht wird das hier mit der Kündigung nichts, die ist vielleicht nicht so ganz wirksam, dass man dann schnell nochmal eine neue ausgesprochen hat. Also eben im Schriftsatz dann gekündigt hat. Das war grundsätzlich möglich. Dann hat man aber eben dieses Problem, dass man die klare Regelung hat und die gilt für jeden, die gilt auch für Anwälte im Gesetz, dass man eben Schriftform einhalten muss. Andererseits aber auch klare Regelung, dass man bei Gericht nichts als Papierform einreichen darf als Anwalt. Und das wurde mittlerweile angepasst. Also Anwälte können das jetzt in einem Verfahren im Schriftsatz. Da gibt es noch so ein paar Anforderungen, die auch im Gesetz stehen. Das muss eben deutlich hervorgehoben werden und darf jetzt nicht irgendwo so am Ende des Schriftsatzes mittendrin oder an sonstiger Stelle zwischen eingeschoben sein, sondern muss schon klar deutlich vorne hervortreten. Dann geht das. Aber das ist eben ja ein sehr enger Ausnahmefall. Also den Arbeitgeber selber, da gibt es keine Möglichkeit.
Also ich sag mal, ich sehe jetzt auch den Unternehmer nicht unbedingt qualifiziert signiert am Geschäftsleben teilnehmen, so wie wir es jetzt aus dem Berufsrecht zwingend kennen. Und vor allen Dingen, wie soll er so mit den Mandanten, mit den Arbeitnehmern kommunizieren, dass das auch auf beiden Seiten funktioniert. Was ich aber ja jedenfalls in der Praxis mitbekomme, ist, dass tatsächlich dieses per E-Mail, per Fax, per WhatsApp stattfindet und dann ja einfach aus diesem Grund schlichtweg schon nicht wirksam ist, weil es einfach die Formanforderungen nicht erfüllt.
Ja, genau. Allerdings kommt natürlich auch vor, da rutschen wir jetzt so ein bisschen auf die andere Seite, es gibt natürlich auch genauso viele Arbeitnehmer oder vielleicht sogar noch mehr, die da nicht so die Ahnung haben, wie die gesetzlichen Anforderungen sind und das vielleicht überhaupt nicht merken, dass das jetzt so nicht in Ordnung ist, ne? Und ja, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Wenn sich niemand beschwert, dass er per WhatsApp gekündigt worden ist, dann bleibt es bei der Kündigung, ne? Also das ja, das ist schon manchmal interessant, was man da so alles sieht in der Praxis, was so alles ausprobiert wird.
Wo wir bei den, ich sag mal, bei diesen offensichtlichen Fehlern sind, eine Sache, die vielleicht noch ein bisschen versteckter ist, die Frage, wer kündigt. Also klar, ich bin bei einem Unternehmen angestellt, ja, es gibt ja manchmal auch so diese Konstellation, dass, was weiß ich, bei Krankenhäusern ist das ja häufiger mal der Fall, ich arbeite in einem bestimmten Krankenhaus, Träger ist dann aber eben, weiß ich nicht, Vereinigung XY, manchmal ist es die Kirche, manchmal ist es wer anders. Aber dieser Träger und mein eigentlicher Arbeitgeber tritt gar nicht so sehr in den Vordergrund während meiner täglichen Arbeit. Und dann erhalte ich von, in Anführungsstrichen, meinem Chef die Kündigung. Und dann ist die Frage, ist so eine Kündigung dann in jedem Fall wirksam oder hat der Richtige gekündigt? Und zwar die Person des Kündigenden. Gibt es da Anforderungen, wer das aussprechen muss?
Ja, also da muss man eben auch immer genau schauen, wer hat diese Vertretungsberechtigung. Also ich muss eben im Unternehmen dann klar geregelt haben, dass diese Person zum Beispiel einstellen und kündigen darf. Ne? Das gibt ja auch schon mal in Personalabteilungen, dass das eben einzelne Personen dürfen, aber das ist eben nicht Standard, nur weil ich in der Personalabteilung arbeite. Ne? Also da muss man genau schauen und was da auch noch so ein bisschen eine Rolle spielt und teilweise schon zu, ja, Unterliegen im Kündigungsschutzprozess geführt hat, ist, dass die Unterschrift, also diese handschriftliche Unterschrift, auch ein Stück weit erkennbar sein muss. Also es darf nicht einfach nur irgendwie so ein Strich oder ein Haken oder irgendwas sein, was halt jeder machen könnte, sondern es muss zumindest annähernd erkennbar sein, welcher Name das jetzt ist und dieser Name eben auch nochmal drunter stehen, dass man eben die Möglichkeit hat, auch als gekündigte Person das zu kontrollieren. Wer hat das jetzt eben ausgesprochen und ist diese Person, hat die vielleicht auch Prokura oder ist eben Geschäftsführer selber oder so, ne? Also das, da muss es schon die Möglichkeit geben und da haben Gerichte auch schon gesagt, ja, also das hier ist keine Unterschrift. Das zeigt für uns nicht, dass das wirklich diese Person unterschrieben hat.
Also. Okay, ja, also da gibt es ja dann scheinbar so ein paar Sachen, die schon rein formal zu berücksichtigen sind, wenn ich da eine Kündigung aussprechen möchte. Worüber ich immer mal wieder gestolpert bin, sind so Zugangsgeschichten, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig. Und zwar dieser Punkt, dass es immer mal wieder Schwierigkeiten gibt, gerade weil solche Entscheidungen manchmal spontan getroffen werden, dass man jemandem kündigen möchte und das natürlich möglichst kurzfristig, dass ich dann natürlich als Arbeitgeber eine Frist einhalten muss und dann aber zum Einhalten dieser Frist auch irgendwie zusehen muss, dass das in einer bestimmten Art und Weise an den Arbeitnehmer, zum Arbeitnehmer gelangt, diese Kündigung. So, jetzt gibt es da diverse Möglichkeiten. Ich schicke einen Brief, ich werfe ihm das in den Briefkasten oder so. Gibt es da irgendwelche Punkte, die ich sag mal, besonders relevant sind oder die man besonders berücksichtigen müsste?
Ja, also ich glaube, was durchaus üblich ist und was sich jeder denken kann, was natürlich am besten ist, wenn ich das persönlich übergebe, ne? Dass ich das jetzt irgendwie meinem Arbeitnehmer vielleicht auch in einem Gespräch, was damit einhergeht, dann nachher überreiche. Auch da ist es aber immer ratsam, man muss sich immer so ein bisschen überlegen, okay, ne, aus Sicht des Arbeitnehmers, was kann der alles so behaupten? Wenn ich dem jetzt einfach einen Umschlag gebe und mir quittieren lasse, dass er einen Umschlag bekommen hat, dann heißt das nicht, dass da die Kündigung drin war. Ne? Dann kann er immer noch sagen, ja, ich habe einen Umschlag bekommen, aber weiß nicht, was da drin war. Oder wenn ich das nur zu zweit mache, dann wird es auch schon schwierig. Also am besten wählt man da immer den sichersten Weg im Sinne von, man ist zu zweit, also zu dritt bei so einer Übergabe, zu zweit von Arbeitgeberseite und man lässt sich unterschreiben, dass man diesen Inhalt, also dass man eine Kündigung erhalten hat. Was auch geht, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht unbedingt ein Gespräch führen oder man sieht sich nicht, Dann kann man natürlich auch zustellen lassen. Da ist aber auch, also der Weg, den wir eigentlich immer raten, nicht, dass man jetzt irgendwie ein Einschreiben, Einwurf oder sowas in der Art macht, weil das natürlich auch immer dieses Risiko birgt. Naja, da ist was eingeworfen worden, aber das bescheinigt ja nicht den Inhalt dieser Nachweis, den man von der Post bekommt, sondern dass man dann einen Boten eben dafür sich ja, beauftragt und dieser Bote im Zweifel auch noch Fotografien macht und einmal eben den Inhalt des Briefumschlags fotografiert und eben bescheinigt, dass und wann und wo und wie genau er das jetzt da irgendwie in den Briefkasten geworfen hat.
Kann das jeder machen? Also Bote, kann das jeder sein oder brauche ich da irgendwie ein Spezielles?
Nee, grundsätzlich kann das jeder sein. Es ist eben nur wichtig, da gibt es dann natürlich auch spezialisierte Anbieter, dass man diese ganzen Voraussetzungen einhält, ne? Dass man da jetzt nicht vergisst, vielleicht dann irgendwie ein Foto zu machen oder dass man auch schaut, wenn jetzt kein Name am Briefkasten steht, dann wird es auch schon wieder schwieriger, ne? Und da kommen wir schon wieder so ein bisschen in den Bereich der Zugangsvereitelung, also wenn jetzt ein Arbeitnehmer das vielleicht gerade sogar befürchtet, da gibt es die lustigsten Geschichten, auch was dann so versucht wird, dass man irgendwie seinen Briefkasten zuklebt und verschiedene Sachen, ne? Da, oder ich, also jetzt im Fachanwaltslehrgang, den ich ja letztens besucht habe, haben wir auch da sehr lustige Fälle besprochen. Also da gab es irgendwie einen, der hatte dann nicht nur den Briefkasten abmontiert, sondern auch den Schlitz unter der Haustür, sofern es den überhaupt noch gibt heutzutage, irgendwie noch zugeklebt mit hier so Bauschaum und so. Hat dann noch das ganze Grundstück war eingezäunt und hat dann auch noch das Gartentor, da hat er ein Schild dran gemacht, hier betreten verboten, Achtung, Schussanlage. Also da bestand dann irgendwie keine Möglichkeit, diesen Briefumschlag loszuwerden für den Boten. Okay. In so einem Fall reicht es dann, ne, dass man vielleicht ein paar Fotos macht, dass man das ein bisschen belegen kann, dass das so war. Und dann ist das eben ein klassischer Fall der Zugangsvereitelung, so heißt es dann juristisch. Und dann gilt das als zugegangen. Also so kann man sich da jetzt nicht rausretten und Kündigungen verhindern. Aber wenn jetzt einfach nur zum Beispiel am Briefkasten kein Name ist, dann wird es schon wieder schwieriger. Also man muss schon sich bemühen, das zuzustellen. Ne? Man kann nicht einfach nur sagen, ja, wir hatten jetzt nur diese Adresse, da stand der Name nicht mehr, habe ich das eingeworfen, jetzt ist er gekündigt. Ne? Also okay. Da kann schon viel schief gehen, aber alles muss man sich jetzt auch nicht gefallen lassen.
Ja gut, ich wollte gerade sagen, also klar, das Ganze hat ja auch ein Sinn und Zweck, ne? Also es muss natürlich für den Arbeitnehmer auch irgendwo er muss ein bisschen geschützt sein vor irgendwelchen wahllosen Kündigungen. Das kommt ja an anderer Stelle dann nachher wahrscheinlich noch, aber letztlich, wenn er aktiv versucht, das zu verhindern, dann muss das natürlich auch seine Grenzen haben und dann, ja, interessant, ja, mit Bauschaum und abmontieren, das ist natürlich da wird es schwierig, ja.
Ja, oder auch lustig war, kann ich ja noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, einen Fall, der auch, also die haben die Kollegen da dann auch offengelegt, der war jetzt nicht hier bei uns gelaufen, aber da wollte man persönlich dann die Kündigung übergeben und die gekündigte Person wollte sie nicht annehmen und ist dann losgerannt, also weggelaufen. Durch das Unternehmen und der Arbeitgeber oder wer auch immer jetzt von Arbeitgeberseite das übergeben wollte, der ist dann hinterhergerannt und man jagte sich dann wohl irgendwie so durch das Unternehmen bis zum Parkplatz. Der Arbeitnehmer sprang in sein Auto, Cabriolet, und der Arbeitgeber zerknüttelte dann noch so die Kündigung und warf sie so hinten noch ins Auto rein. Also auch spannend. Dürfte dann wohl gereicht haben für einen Zugang.
Ja, interessant. Das sind aber ja dann aber wohlgemerkt auch die Extremfälle,
ja,
wobei die auch einen gewissen Unterhaltungswert haben.
Ja, also das, man kann jetzt nicht behaupten, Arbeitsrecht wäre langweilig.
Ja, in der Tat. Dann lass uns doch nach diesen formalen Voraussetzungen mal so ein bisschen zum, erst einmal in Anführungsstrichen, Inhalt kommen, was ja für den Arbeitgeber immer eine sehr große Rolle spielt. Weil man ja im Wesentlichen so ein bisschen unterscheiden kann zwischen einer ordentlichen und einer außerordentlichen Kündigung. Das heißt, eine ordentliche Kündigung klingt schon danach, dass ich irgendwie bestimmte inhaltliche Sachen einhalte, während bei einer außerordentlichen, dass er irgendwie an den, ja, ich sag mal, am Regelfall vorbeigeht. Ich glaube, eine außerordentliche Kündigung wird ja regelmäßig auch fristlose Kündigung genannt. Das heißt, daraus kommt das ja schon ein bisschen hervor, was damit gemeint sein kann. Was ist Voraussetzung einer ordentlichen Kündigung? Also jeder kann ja, beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, können ein Vertragsverhältnis, ein Arbeitsverhältnis ja kündigen. So, was ist Voraussetzung für eine ordentliche Kündigung?
Ja, also grundsätzlich, Arbeitnehmer brauchen natürlich keinen bestimmten Grund, können sich jederzeit, wenn sie die Fristen einhalten, vom Arbeitgeber trennen. Habe ich jetzt richtig gesagt? Also Arbeitnehmer brauchen keinen Grund. Arbeitgeber brauchen in der Regel einen Grund. In der Regel bedeutet dann, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Und das ist eben erst oder nur dann der Fall, wenn ein Arbeitnehmer 6 Monate dem Betrieb angehört hat und auch im Betrieb 10 Mitarbeiter oder mehr existieren. Also diese Grenze ist gar nicht unbedingt immer erreicht. Das kann je nachdem auch schon mal in der Beratung von Arbeitgebern eine Rolle spielen bei Entscheidungen, stelle ich jetzt noch jemand ein oder nicht. Ne? Das macht natürlich also einen wesentlichen Unterschied, ob ich mich ans Kündigungsschutzgesetz halten muss oder nicht.
Bei dieser Berechnung, also ich kenne das aus anderen Bereichen, dass bei der Berechnung dieser 10 Arbeitnehmer, da wird so ein bisschen auch mit halben und Viertel Arbeitnehmern und Teilarbeitnehmern gerechnet. Ne? Also wenn ich muss jetzt nicht 10 Vollzeitstellen dafür haben, sondern ich kann, also wenn ich noch eine halbe habe, dann zählt das auch nur als halbe, aber es werden dafür auch irgendwie, ich weiß nicht, regelmäßig in Anspruch genommen, da außerhalb des Unternehmens stehende Personen gezählt, ist das richtig?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Halbtagsstellen habe, ne, dann sind das zum Guten für den Arbeitgeber dann nicht 2 Arbeitnehmer, sondern eben 1 Arbeitnehmer für diese Rechnung. Aber ich muss eben schauen, dass ich das nicht, zum Beispiel was oft vergessen wird, sind dann irgendwie Reinigungskräfte oder so. Da kommt es dann drauf an, wie ich die beschäftige. Also ob ich die selber beschäftige oder ob das irgendwie anders geregelt ist, weil es kann natürlich sein, wenn ich jetzt da eben eine feste Putzkraft habe, die jede Woche kommt, dass die dann auch meine Angestellte ist. Und da interessiert nicht, dass ich vielleicht eigentlich ein Maschinenbaubetrieb bin oder so, ne? Und jetzt diese Person, die wird dann oft vergessen, ne? Also da muss man schon so ein bisschen gucken oder auch Auszubildende. Also da lohnt sich dann doch ein genauer Blick, weil ja, das ist manchmal dann doch schneller erreicht, als man meint. Und genau, ich weiß nicht, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz im Kopf, wo genau die Grenzen sind. Ich meine, bei einem gewissen Prozentsatz an Teilzeit wird dann auch aufgerundet. Also genau, ich weiß nicht, ob, ich meine, Viertel werden auch noch gezählt, aber jetzt keine 80% Stellen oder so. Das ist dann halt ein Arbeitnehmer.
Okay. Und diese, ich sag mal, die Fristen, von denen du eben sprachst, die einzuhalten sind, die sind erst einmal gesetzlich vorgegeben, oder?
Du meinst jetzt die Kündigungsfrist, die ich beachten muss? Die Kündigungsfrist. Ja, genau. Also grundsätzlich haben wir ja die Regelung im 622 BGB, der da so eine Staffelung vorsieht. Grob kann man sagen, je länger man da ist, desto länger ist die Kündigungsfrist. Was aber sein kann und was immer vorgeht, sind natürlich dann individuelle Regelungen, wenn ich jetzt im Arbeitsvertrag was anderes vorgesehen habe. Also man kann zum Beispiel auch längere Kündigungsfristen vorsehen. Das muss dann zwar für beide gelten, also sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber, aber daran muss man sich dann eben auch halten im Zweifel. Außer man kommt dann überein, ne? Dann ist es aber auch schon keine Kündigung mehr. Wenn jetzt beide Seiten sagen, ja gut, dann geh halt nach einem Monat, ne? dann ist das rein rechtlich keine Kündigung mehr. Aber genau, also da muss man schon schauen, es ist eben immer mindestens diese Frist aus 622 BGB und es kann aber sowohl in Arbeitsverträgen als auch Tarifverträgen andere Regelungen geben. Deswegen macht es aus Arbeitgebersicht Sinn, dass man das erstens natürlich genau kontrolliert und zweitens aber vielleicht in die Kündigung dann auch den Satz mit aufnimmt, dass man hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigt. Für den Fall, dass man da jetzt vielleicht eine zu kurze Frist berechnet hat, hat man dann eben die Kündigung zumindest noch zu dem Zeitpunkt, der dann richtig wäre.
Okay, also so als Auffangnetz quasi, damit genau. Ich auf jeden Fall ja, das beende.
Genau, genau. Ja, und bei der außerordentlichen Kündigung, ich würde sagen, da können wir jetzt direkt zu kommen, ist eben der Unterschied, wie du es ja schon gesagt hast, dass es fristlos ist. Das liegt daran, dass man da eben sagt, man hat jetzt hier so einen besonders wichtigen Grund, der das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer so zerstört, dass man dieses Arbeitsverhältnis nicht mehr fortsetzen kann. Im Übrigen kann das auch von beiden Seiten sein. Also auch ein Arbeitnehmer kann außerordentlich kündigen. Das wird, glaube ich, auch oft vergessen. Und da ist es eben dann natürlich so, dass man ja logischerweise keine Frist hat. Allerdings auch da muss man als Arbeitgeber sehr gut aufpassen, weil es erstens gar nicht so einfach ist, so einen wichtigen Grund zu haben. Also da ist schon viel erforderlich. Das wird natürlich nicht subjektiv beurteilt, wann ein wichtiger Grund vorliegt, sondern grundsätzlich wird es zweistufig geprüft, auch von den Gerichten. Also einmal wird dann geschaut, habe ich einen an sich wichtigen Grund, nennt sich das, also quasi etwas, was objektiv als wichtiger Grund angesehen werden kann. Und dann wird zweitens aber auf der zweiten Stufe eben immer noch die Verhältnismäßigkeit im Einzelfall auch geprüft. Und da kann es eben auch sein, dass was jetzt in einem Arbeitsverhältnis als wichtiger Grund angesehen wird, beim nächsten nicht als wichtiger Grund angesehen wird, weil der andere subjektive Umstände hat.
Also was mir dazu einfällt, es gab ja, also jetzt in der jüngeren Vergangenheit bin ich mir nicht sicher, aber jedenfalls vor etwas längerer Zeit immer mal wieder Urteile vom Bundesarbeitsgericht, die durch die Medien gegangen sind, wo es um, jedenfalls kann man das so auffassen, Kleinigkeiten ging, die in einem Arbeitsverhältnis passiert sind, die dann trotzdem dazu geführt haben, dass eine außerordentliche fristlose Kündigung also gerechtfertigt war. Was ich im Kopf habe, war diese, ich glaube, da wurde relativ lange drüber gestritten, über dieses Pfandbon klauen oder einlösen von einer, ich glaube, es war eine Kassiererin im Supermarkt. Sind das Fälle einer außerordentlichen Kündigung gewesen, wo es eben darauf ankam, wie krass ist das jetzt im Einzelfall?
Ja, genau. Also da spielt dann auch immer so ein bisschen diese Prognose eine Rolle. Also das Gericht muss eine Prognoseentscheidung treffen im Sinne von, ist das jetzt sowas, wo man sagen kann, das ist passiert, das ist scheiße. Aber das kann man eben zum Beispiel durch eine Abmahnung oder in anderer Form irgendwie wieder in den Griff kriegen, in dem Sinne, dass man da auch wieder das Vertrauen herstellt, dass der Arbeitgeber wieder diese Arbeitnehmerin einsetzen kann, so dass es beiden Seiten was bringt. Oder ist es eben so, das ist natürlich dann bei einem Fall einer Kassiererin zum Beispiel was anderes, wenn man weiß, die hat da irgendwie interessante Methoden gehabt, wie sie mit der Kasse oder mit dem Kassieren umgeht. Und man hat da irgendwie nicht den Eindruck, dass sich das ändert. Und man hat halt eben dauerhaft jetzt dieses Vertrauensverhältnis zerstört. Dann kann das auch ein wichtiger Grund sein und eine außerordentliche Kündigung dann rechtfertigen. Da kommt es aber eben sehr auch auf den Einzelfall an. Also wenn das jetzt zum Beispiel auch jemand ist, der nie in irgendeiner Form aufgefallen ist, wo immer alles super war. Und dann kommt einmal was vor und es gibt vielleicht auch noch irgendwie Erklärungen. Natürlich rechtfertigt das ist nicht, ne? Aber es gibt vielleicht irgendwie Erklärungen, was auch immer da privat los war oder wie auch immer. Dass es nachvollziehbar erscheint, dass das jetzt passiert ist, aber in Zukunft nicht mehr passiert. Dann hat man eben schon wieder keine negative Prognose für die Zukunft und wird wohl sagen müssen, naja, also das könnte man vielleicht abmahnen oder zumindest ordentlich kündigen, ne? Also da muss man eben immer alle milderen Mittel vorher durchgehen und ausschließen können.
Das heißt aber so, so Fälle, Diebstahl oder irgendwie eine Tätigkeit innerhalb des Unternehmens, die wird man klassischerweise wohl schon als einen Grund für eine fristlose Kündigung ansehen können, wenn nicht.
Genau.
Dann umgekehrt Umstände dagegen sprechen.
Genau, also klassischerweise ja, aber auch da natürlich, ne, also es ist jetzt kein Freifahrschein, weil jetzt irgendwie jemand eine Packung Kaugummi eingesteckt hat, die Kassiererin, dann wäre ich vorsichtig, ne? Also das, es gibt schon mal so einen gewissen Anhaltspunkt, aber trotzdem muss man den Einzelfall eben prüfen und vor allem auch das spielt halt alles Mögliche rein, ne? Wie lange war jemand da? Wie lange gab es keine Probleme oder gab es von Anfang an nur Probleme, ne? Also all diese Gesamtumstände werden damit abgewogen und es gibt auch nie, also in ganz wenigen Fällen wirklich dann Sicherheit, bis man vor Gericht ist, ne? Also es kann immer noch sein, dass das Gericht das auch anders einschätzt, als wir Anwälte das dann eingeschätzt haben oder so, ne? Also da ist leider, ein großer Spielraum vorhanden, der es aber ja vielleicht auch irgendwie fair macht.
Ja, naja, klar, in der Tat. Also ich sag mal, der Einzelfall muss halt dann, oder ich sag mal, die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, macht ja nicht nur in diesen Fällen Sinn.
Ja, das macht es nur aus Arbeitgebersicht natürlich besonders schwierig, vor allem auch deshalb, da kommen wir jetzt nochmal zu so einem formalen Punkt, ich muss innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntwerden eines Grundes, also dieses wichtigen, für mich wichtigen Grundes, die Kündigung aussprechen. Also diese Frist ist durchaus sehr kurz, gerade wenn man überlegt, zum Beispiel jetzt ist es Urlaubszeit, hier fehlt mal jemand, da fehlt mal jemand, ne? Man hat auch vielleicht Probleme, das aufzuklären, was da passiert ist. Das ist schon gar nicht so einfach oft, weil man eben auch schauen muss, ich kann jetzt nicht, wenn Arbeitnehmer B kommt, der sagt, Arbeitnehmer A hat das und das gemacht, sagen, ja, okay, ich spreche jetzt die Kündigung aus, fertig. Ne? Also ich muss das ja schon irgendwie ergründen, vielleicht auch den mal anhören und so weiter. Und das kostet alles Zeit und muss dann noch innerhalb der 2 Wochen die Kündigung auch zugehen lassen. Da sind wir wieder bei diesem zweiten formalen Punkt. Also das ist gar nicht so einfach, ist aber eben auch dem Umstand geschuldet, dass das natürlich ein sehr harter Einschnitt für Arbeitnehmer ist, wenn man dann von heute auf morgen ohne Job dasteht.
Okay. Du hattest eben das schon mal kurz angesprochen, das Kündigungsschutzgesetz, und hattest auch im Wesentlichen ja schon gesagt, dass es erstmal zur Anwendung kommen muss, also grundsätzlich ab 10 Mitarbeitern. Und wenn wir jetzt im Bereich dieses Kündigungsschutzgesetzes sind, was ja bei vielen Unternehmen der Fall ist, darf nicht vergessen, dass es viele Unternehmen gibt, die auch eben nicht darunter fallen, aber viele tun es eben. Wenn ich darunter falle, dann tauchen immer mal wieder Begrifflichkeiten auf, oder die tauchen generell im Kontext mit Kündigung auf, die aber speziell dann eben aufs Kündigungsschutzgesetz zurückzuführen sind, nämlich die, ich sag mal, die Art der Kündigung. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum ich jemandem kündige. Was mir da einfällt, ist betriebsbedingt, verhaltensbedingt, personenbedingt. Das sind so dieser Dreiklang, den ich da irgendwie in Summe oder alternativ einhalten muss oder begründen können muss. Kannst du das so ein bisschen einordnen, wie der Arbeitgeber da eine Begründung bereithalten muss oder eine Begründung auch aussprechen muss? Oder muss er die mitteilen oder kann er einfach sagen, so, es ist Schluss, warum? Das sage ich nur, wenn du mich verklagst, oder wie ist da der Ablauf?
Genau, also mitteilen muss man grundsätzlich erstmal nichts, solange der Arbeitnehmer das nicht verlangt. Reicht das, wenn ich kündige? Ich muss aber natürlich, sollte das begründen können, weil es natürlich sehr oft dann dazu kommt, dass es Klagen gibt, und spätestens im Gerichtsprozess muss ich dann sagen, warum ich denn jetzt gekündigt habe. Am rechtssichersten ist da meistens der Weg der betriebsbedingten Kündigung. Also darunter fällt zum Beispiel sowas wie, wir haben eine Abteilung für Rechnungswesen und jetzt lagern wir das aber komplett aus, haben dafür einen Anbieter, der das für uns übernimmt, und wir brauchen einfach diese Leute nicht mehr. Das kann man ja relativ gut noch irgendwie belegen, darlegen vor Gericht und begründen. Und ich muss jetzt da auch nicht begründen, warum ich das auslagere. Also so eine unternehmerische Entscheidung, die darf ich schon treffen. Ich muss eben nur darlegen können, dass dann auch tatsächlich keine Möglichkeit mehr besteht, diese Arbeitnehmer anderweitig weiter zu beschäftigen. Das macht es dann doch manchmal wieder ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich ist das noch so ein Weg, der am besten funktioniert, was jetzt so die juristischen Hürden angeht. Schwieriger wird es dann bei den verhaltensbedingten Kündigungen. Also das ist eben das, was wir auch eben schon besprochen haben, was meistens dann den wichtigen Grund bei einer außerordentlichen Kündigung darstellt. Verhaltensbedingt kann sowas sein wie ständige Unpünktlichkeit oder Leistungsverweigerung, Nichtbeachtung von Weisungen, all sowas. Allerdings habe ich da immer die Hürde, dass ich eben schauen muss, gibt es nicht mildere Mittel? Kann ich nicht erstmal ein Gespräch mit der Person führen? Kann ich irgendwie mich zusammensetzen, nach Lösungen suchen? Kann ich eine Abmahnung im Zweifel aussprechen? Das heißt, kann ich, muss ich, bevor ich kündige. Und ja, das ist eben gar nicht so einfach. Also schon allein die Abmahnung, die muss auch ordentlich gemacht sein. Die muss auch den Hinweis enthalten, dass das eben jetzt eine Abmahnung ist und der nächste Schritt dann die Kündigung wäre. Die muss dem Arbeitnehmer ganz genau und klar sagen, was er falsch gemacht hat und gegen welche Weisungen oder allgemeine Anweisungen das widerspricht. Also da steckt relativ viel Arbeit drin, würde ich sagen. Genau, deswegen sind die verhaltensbedingten Kündigungen, ja, ich meine, das sind, glaube ich, die auch oft vorkommen oder woran man so als erstes denkt, auch als Laie. Aber was die Rechtssicherheit angeht, sind die eben gar nicht so einfach. Dann gibt es noch als drittes die personenbedingten Kündigungen. Das sind zum Beispiel Fälle lang anhaltender Krankheit, wo man eben weiß, diese Person ist einfach, deswegen personenbedingt, ist nicht mehr in der Lage, diese Tätigkeit auszuführen. Und die sind eben auch, ja, sehr schwierig, weil man eben da das erstmal belegen können muss und auch relativ lange als Arbeitgeber sich das gefallen lassen muss, sage ich mal, bis man sagen kann, okay, hier ist wirklich jetzt nicht in Aussicht, dass das wieder klappt.
Inwieweit, also ich sag mal, wenn ich jetzt von, sagen wir mal, wir gehen von einem Handwerksbetrieb aus, da ist die körperliche Belastung hoch, muss ich als Arbeitgeber dann sagen, okay, du bist jetzt für diese körperliche Belastung aufgrund deiner körperlichen Situierung nicht mehr geeignet, das auszuüben. Kann ich ihn woanders einsetzen? Was irgendwas, was Körper, oder muss ich vorher prüfen, dass ich ihn woanders einsetze? Ich weiß nicht, kann ich, also ich meine nicht, ich weiß jetzt nicht, ob dann ich sagen kann, kann ich ihn in der Buchhaltung einsetzen, aber ich sage mal vielleicht in der Schichtplanung oder irgendwo, wo er seine Fähigkeiten eben ohne diese körperliche Belastung einsetzen kann.
Also grundsätzlich ist es bei personenbedingten Kündigungen nicht so. Das ist eben dieser Fall bei den betriebsbedingten Kündigungen. Allerdings ist auch bei personenbedingten Kündigungen die Prüfung, also die rechtliche Prüfung in mehreren Stufen, bedeutet, ich muss erstmal überhaupt so weit kommen, dass ich eine negative Prognose für die Zukunft habe. Also bedeutet, ich muss die Prognose haben, dass das in keiner Form mehr möglich ist, den Job auszuüben. Also da kann schon sowas reinfallen wie, naja, ich mache vielleicht jetzt im Handwerksbetrieb zwar weiterhin das, was meiner Stellenbeschreibung entspricht, aber nicht alles davon oder so, ne? Also ich muss jetzt nicht eine komplett neue Stelle anbieten, aber ich muss schon schauen, lässt sich das nicht irgendwie miteinander vereinbaren, weil spätestens auf der Ebene der Interessenabwägung, die dann die Gerichte auch immer durchführen, wird eben genau sowas berücksichtigt. Wenn jetzt zum Beispiel der Arbeitnehmer gerade auch deshalb körperlich eingeschränkt ist, weil er so harte Arbeit für mich schon jahrelang geleistet hat oder so, ne, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Also da muss man dann schon, so weit es geht, erstmal Abhilfe schaffen. Und wenn es eben, weiß ich nicht, gut, jetzt bei Bürojobs irgendwie besondere Stühle oder Tische oder was auch immer ist, ne, also solange man den Arbeitsplatz noch umgestalten kann, so dass es für beide irgendwie Möglichkeiten schafft, braucht man nicht an eine Kündigung zu denken. Also da sind die Hürden schon auch hoch. Und auch was so lange Fehlzeiten oder so angeht, also da muss man schon das 2-3 Jahre lang beobachten und dokumentieren. Also das ist da besonders wichtig, bis man da wirklich das erreicht. Also das ist, ja, muss oft sehr viel länger ausgehalten werden, sage ich mal, als man das vielleicht gerne hätte aus Arbeitgebersicht.
Wenn wir, also das geht ja immer so von dem Fall aus, dass ich einen Arbeitgeber, einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin habe, die, ich sag mal, ohne besondere Schutznormen zu tangieren, tätig ist. Es gibt aber ja diverse Normen, die, oder ich gar nicht mal besondere Normen, sondern innerhalb des Kündigungsschutzgesetzes auch geregelt, wo ich zusätzliche Anforderungen berücksichtigen muss. Da fallen mir ein Auszubildende, da fallen mir ein Schwangere, da fallen mir ein in irgendeiner Art und Weise eingeschränkte Personen, egal ob geistig oder körperlich. Inwieweit wird das berücksichtigt oder inwieweit muss ich das als Arbeitgeber berücksichtigen bei der Frage, kann ich überhaupt kündigen oder inwieweit kann ich das, ich sag mal, diese Punkte, die du eben genannt hast, überhaupt so anwenden?
Also genau, das sind die Fälle des Sonderkündigungsschutzes. Da fällt auch noch der einzige, den du jetzt, glaube ich, nicht genannt hast, ist Betriebsratszugehörigkeit, fällt da auch noch drunter. Das sind alles Fälle, wo ich eben erst besondere Vorschriften beachten muss. Also Schwangere zum Beispiel kann ich grundsätzlich gar nicht kündigen. Ausnahmen können dann bestehen, wenn es eben so einen wichtigen Grund gibt, ne? Also wenn jetzt da wirklich was vorgefallen ist, außer der Reihe. Aber ordentliche Kündigung ist dann zum Beispiel gar nicht möglich. Und beim Betriebsrat ist es zum Beispiel so, dass man dann auch vorher eben den Betriebsrat anhören muss, das sowieso immer. Also da gibt es in allen Fällen, das kann man jetzt aber nicht pauschal sagen, das kommt jeweils darauf an, unter welche Gruppe das fällt, gibt es da besondere Regelungen. Es ist zum Beispiel jetzt auch bei Behinderungen im SGB dann geregelt. Da muss man sogar dann die Einwilligung des Integrationsamtes einholen, also der Behörde, die dafür zuständig ist. Und genau, also da kann man so grob sagen, also man sagt immer, dass das Schlimmste für Arbeitgeber ist zum Beispiel ein schwerbehinderter Arbeitnehmer, der noch im Betriebsrat ist. Also der, den wirst du quasi nicht mehr los. So, ne? Also das ist schon wirklich schwierig und da ist erstmal alles andere auch außen vor. Also da brauche ich mir erstmal um diese Gründe gar keine Gedanken machen, wenn ich da zum Beispiel nicht die Zustimmung des Integrationsamtes bekomme bei einer behinderten Person, dann brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, aus welchem Grund ich kündigen möchte.
Was sehr gut ist. Also ich sag mal so, also ja, ne, klar. Das ist ja der an der Stelle zeigt sich ja dann so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern sehr deutlich auch eben der Schutz bestimmter eingeschränkter Personen, damit wir damit sie diese Möglichkeit haben. Das Ganze findet ja auch, ich sag mal so, diese Regel, ich komme da drauf, weil diese Regelungen ja häufig bekannt sind in den Unternehmen, die solche Personen einstellen. Entweder zum Beispiel, weil sie ausschließlich mit solchen Personen arbeiten oder weil sie eben ja als in Anführungsstrichen Sonderfall jemanden einstellen und sich vorher entsprechend informieren. Und ich sag mal, da die Bedingungen so zu schaffen, so wie sie jetzt gesetzlich geregelt sind, dass da ein großer Schutz besteht, ist ja nun mal auch eine besondere Schutzbedürftigkeit. Wobei man auch, das darf man jetzt auch nicht ganz außen vor lassen, dass es durchaus auch mal Missbrauchsfälle auf Arbeitnehmerseite gibt, in Anführungsstrichen, die das hart ausreizen, die Möglichkeiten. Aber das, gut, das ist nicht die Regel und diese Fälle gibt es, glaube ich, in jedem Bereich. Das heißt also, wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen, wenn wir im Bereich des Kündigungsschutzgesetzes sind, muss ich eben schauen, dass ich das nach einem dieser drei Kriterien regel: betriebsbedingt, verhaltensbedingt, personenbedingt, plus eben Sondervoraussetzungen bei besonderen Kategorien von Arbeitnehmern.
Genau, gut, dass du es sagst. Das habe ich jetzt, glaube ich, ganz vergessen, auch diesen Bereich noch. Es gibt ja durchaus die Arbeitgeber, die nicht im Bereich des Kündigungsschutzgesetzes sind. Der Sonderkündigungsschutz gilt da natürlich trotzdem. Also für diese besonders schützenswerten Personengruppen, die wir eben genannt haben, das ist unabhängig davon. Also zum Beispiel auch Schwangere sind in Kleinstunternehmen geschützt. Das hat damit nichts zu tun, aber das Kündigungsschutzgesetz findet eben keine Anwendung, wenn nicht diese Grenze von 10 Mitarbeitern erreicht ist. Und da, um das vielleicht auch nochmal klar zu sagen, brauche ich dann grundsätzlich keinen Grund. Also nicht nur grundsätzlich, ich brauche keinen Grund. Ich muss das nicht erklären können, warum ich jemanden kündige.
Wenn wir jetzt mal gucken, das sind ja also, wenn ich jetzt als Arbeitgeber unterwegs bin, sind das ja schon so ein paar Punkte, die ich durchaus berücksichtige. Also es ist nicht einfach, alle einzuhalten in jedem Fall. Kannst du aus der Praxis sagen, irgendwie deine, weiß nicht, Top 3 der häufigsten Fehler der Arbeitgeber, irgendwas, was einfach immer wieder auftaucht, wo man sich vielleicht auch fragt, warum taucht es auf, weil es so einfach einzuhalten wäre? Oder gibt es irgendwelche Favorites bei dir?
Ja, also auf jeden Fall, habe ich ja auch, glaube ich, eben schon gesagt, die Schriftform. Also hatte ich letzte Woche noch wieder einen Fall auf dem Tisch und hat man eigentlich irgendwie alle 2-3 Wochen gefühlt. Gerade auch bei vielleicht jüngeren Unternehmen, kleineren Unternehmen, Startups, sowas, da wird dann halt eine E-Mail geschrieben oder so. Also das kommt echt öfter vor, als man meint. Und dann auch teilweise Fälle des Zugangs, ne? Dass man dann vielleicht Glück hat, dass das gar nicht zum Thema wird, ob die Kündigung denn zugegangen ist beim Arbeitnehmer. Aber man es eigentlich nicht nachweisen könnte, weil man da eben nicht für gesorgt hat. Also das kommt doch mit am meisten vor.
Ist es dann so, von der juristischen Konstellation her, dass ich, wenn ich einfach, ich bekomme eine Kündigung per E-Mail und wehre mich nicht dagegen, dann ist es so, dass ich einfach nach Ablauf der Kündigungsschutzfrist mich schlichtweg nicht mehr dagegen wehren kann? Oder ist es so, dass ich durch dann zu langes Warten, das auch in irgendeiner Art und Weise, weiß ich, wieder stillschweigend einen Aufhebungsvertrag draus, oder ist es einfach nur schlicht, ich Frist abgelaufen, ich kann nicht mehr klagen?
Nee, also es ist tatsächlich, hat gar keine Rechtsfolgen. Also ich muss dagegen nicht klagen. Diese Kündigung kann ich ignorieren, wenn die per E-Mail kommt, weil die keine Wirkung entfaltet. Ich meine, es kann natürlich trotzdem irgendwie ein Interesse bestehen, das dann zu klären, ne? Aber im Zweifel brauche ich da nichts tun.
Aber wenn ich sie, also ich sage mal, ich akzeptiere sie in der Form und sage, ja, okay, dann komme ich jetzt ab morgen nicht mehr und gehe auch nicht mehr hin, bekomme auch kein Gehalt mehr und dann, faktisch wird es beendet. Dann ist es letztlich faktisch beendetes Arbeitsverhältnis oder wie? ist das irgendwie dann einvernehmlich oder ist das einfach nur, irgendwann läuft die Frist ab und dann kann ich nicht mehr klagen?
Da muss ich ehrlich gesagt bis zu einem gewissen Grad passen. Das habe ich mich nämlich letzte Woche bei dem Fall auch gefragt und nicht mehr nachgeschaut, weil ich dann zu dem Ergebnis kam, wie das ja dann oft so ist, ne? Wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn sich dann beide einig sind, dann wird das, denke ich, wohl so ausgelegt werden, dass das eben eine einvernehmliche Beendigung dann ist. Also stillschweigend kann man ja auch Verträge schließen, ne? Dass man sich eben stillschweigend auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt hat. Das habe ich aber jetzt tatsächlich nicht irgendwie recherchiert oder so. Also genau.
Was aber ja wahrscheinlich auch nicht, also jedenfalls, wenn man sich denn beraten lässt oder wenn auch nicht, dann ist es genauso wenig sinnvoll, das nicht irgendwie jedenfalls mal festzuhalten. Egal, also jedenfalls in irgendeiner Form mal festzuhalten, auch um nachher zu sagen, okay,
also,
wie es in vielen Sachen ist. Ne? Wir haben das besprochen, der eine sagt so, der andere sagt so, schadet nicht, das mal irgendwie aufzuschreiben.
Genau, also es kommt dann natürlich sehr auf die Sichtweise an. Ne? Wenn ich jetzt dann auf Arbeitgeberseite bin, dann habe ich da keine Sicherheit. Also dann kann das immer sein, dass der Arbeitnehmer irgendwann kommt nach 2 Jahren und sagt, hier, ich bin noch die ganze Zeit angestellt. Dann habe ich natürlich auch, trotzdem kann ich natürlich sagen, du hast ja auch nicht gearbeitet, ne? Und du hast jetzt auch irgendwie deine Leistung nicht angeboten. Dementsprechend muss ich dir jetzt auch kein Gehalt zahlen, ne? Also so weit kommt es dann nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Kündigung per E-Mail ausgesprochen habe und dann ist der Tag, an dem eigentlich aus meiner Sicht das Arbeitsverhältnis geendet hätte und der Arbeitnehmer steht vor der Tür und sagt, hier, ich biete meine Arbeitsleistung an, ich bin hier noch angestellt, dann ist das so, ne? Also dann muss ich den auch beschäftigen beziehungsweise eine neue Kündigung aussprechen und vor allem muss ich dem eben auch sein Gehalt zahlen.
Hast du noch einen dritten? Ich glaube, es waren zwei Favorites.
Vielleicht verhaltensbedingte Kündigung, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Also dieses, ich rege mich total auf, weil was auch immer passiert ist und spreche dann direkt eine Kündigung aus, vielleicht sogar eine fristlose. Also das ist auch das, was am meisten kippt vor Gericht, würde ich sagen. Genau.
Die subjektiven Kündigungen.
Ja, ja, genau. Dieses, das kann aber doch nicht sein und es ist aber doch, oder was auch passiert, gerade bei verhaltensbedingt, jetzt gar nicht unbedingt fristlos, sondern fristgemäß, dass man sagt, naja, hier ist ja so viel, hat sich angestaut, jetzt ist es maßvoll, jetzt kündige ich. Und das, diese Denke ist eben juristisch nicht so, sondern ich muss eine konkrete Sache haben und die abgemahnt haben und dann muss auch wieder was, was eben schon abgemahnt worden ist, passieren. Also wenn immer wieder neue Sachen passieren, dann wird es auch schwierig. Ich kann auch nicht sagen, naja, das hat jetzt über, also da war ja letztes Jahr schon was, das ist zu weit zurück, ich habe eben diese 2-Wochen-Frist. Ne? Also das ist auch gar nicht so einfach zu erklären teilweise dann.
Das heißt also, wenn wir das so ein bisschen runterbrechen, kann man jedenfalls für den Arbeitgeber mitnehmen, dass er sich am besten irgendwie mal eine Checkliste macht und sagt, okay, bevor ich jetzt eine Kündigung ausspreche, was muss ich prüfen? Ich gucke mir an, ob ich das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, ich gucke, ob ich einen Tarifvertrag habe, ob ein Betriebsrat vorhanden ist. Das empfiehlt sich immer, nicht nur für den Fall der Kündigung, ich eine saubere Personalakte habe. Das heißt also, ich dokumentiere, wenn was vorgefallen ist. Ich dokumentiere auch Gespräche, Fehlzeiten etc. Ich hole mir, das ist natürlich völlig uneigennützig, dieser Rat, in schwierigen Fällen rechtlichen Rat, wobei er so uneigennützig gar nicht ist, weil ich sage mal, einen Rat einzuholen ist in der Regel günstiger, als wenn ich dann nachher im Kündigungsschutzprozess unterliege. Das ist also deutlich teurer. Insofern ist das wahrscheinlich der wirtschaftlichere Weg. Aber allein diese Punkte mir vor einer Kündigung oder vielleicht auch gerade vor dieser Situation oder in dieser Situation, ich rege mich über einen Arbeitnehmer total auf, weil mir irgendwas nicht passt, mal objektiv durchzugehen und zu gucken, okay, wie kann ich das lösen? Und dann bin ich wahrscheinlich schon eher auf der sicheren Seite, als irgendwie, ich sage jetzt mal ganz salopp, wild durch die Gegend zu kündigen. Aber manchmal hat man ja so das Gefühl, dass das auch durchaus mal passiert.
Ja, generell wäre da vielleicht auch noch ein Rat, den man auch gut mal in so Personalabteilungen geben kann. Man sollte nicht zu schnell sein mit allem. Also natürlich darf man keine Sachen auf die lange Bank legen oder jetzt sagen, ach, ich kümmere mich in ein paar Tagen drum, gerade wenn es jetzt um Vorfälle geht, wo eben vielleicht wirklich mal eine außerordentliche Kündigung in Betracht kommt. Aber man sollte eben nicht aus dem Affekt oder aus der ersten Emotion, die ja dann doch auch oft eine Rolle spielt, da eine Entscheidung treffen oder sogar irgendwas gegenüber dem Arbeitnehmer kommunizieren, sondern zumindest das erstmal so mitnehmen, mal kurz durchatmen, mal überlegen, mal durchgehen, mal in die Personalakte schauen, vielleicht noch mit einer zweiten, dritten Person sprechen, das wird ja sowieso eigentlich üblich sein, und dann entscheiden. Sich da natürlich jetzt nicht zu viel Zeit lassen, aber ja, Also schnelle Reaktionen sind da oft die sehr fehlerbehafteten. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Urteil der Woche.
Das Urteil der Woche, das auf einmal wieder in unsere Folgen sich geschlichen hat. Ja, ich glaube, das passt tatsächlich thematisch ganz hervorragend und ist auch noch erstaunlich jung. Selbst aus Juristensicht, es ist aus Juni dieses Jahres.
Ja, genau. Ein Urteil des Landesarbeitsgerichts München vom 4. Juni 2025. Und da muss ich nämlich gerade dran denken, da ging es auch so schnell. Da war es nämlich so, dass ein Jurastudent natürlich im Unternehmen angefangen hat und dann doch kurz, nachdem er da angefangen hatte, einen Betriebsrat gründen wollte. Das sehen Arbeitgeber natürlich nicht so gerne. Warum genau, das schweift jetzt hier so weit aus, aber zum Beispiel muss man ja dann bei jeder Kündigung, die man aussprechen möchte, erstmal den Betriebsrat anhören. Also es hat auf jeden Fall es werden einige Dinge komplizierter und aufwendiger und auch teurer, wenn man einen Betriebsrat im Unternehmen hat. Deswegen sind natürlich, wenn dann so Bestrebungen da entstehen, die wenigsten Arbeitgeber besonders begeistert. Ja, so auch hier. So dass man sich dann relativ kurzfristig doch entschieden hat, ach, den schmeißen wir doch jetzt einfach mal raus. Und ja, da war dann eben genau das Problem. Also nicht nur Betriebsratsmitglieder, sondern auch solche Personen, die eben an der Gründung beteiligt sind, haben schon besonderen Kündigungsschutz. Und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem da irgendwie Entwicklungen erkennbar sind. Und das gilt eben nicht nur für Betriebsratsmitglieder, sondern auch für Mitglieder des Wahlvorstands oder Bewerber für den Betriebsrat. Und deswegen kann man nur sagen, also sobald es irgendwie solche Bestrebungen oder Entwicklungen im Unternehmen gibt, erstmal Finger weg von Kündigung und sich da in Ruhe mit auseinandersetzen. Da sind die Gerichte auch streng, weil ich meine, es macht auch Sinn, ne? Das ist der Betriebsrat ist so ein bisschen das Kontrollorgan, der Gegenpol zum Arbeitgeber. Und der hat schon seine Berechtigung, dass es das alles gibt. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat oder davor zurückschrecken muss als Arbeitnehmer, die Gründung irgendwie in die Wege zu leiten, dann macht dieses ganze System keinen Sinn. Ne? Dementsprechend müssen auch diese Personen eben sehr geschützt sein. Und die Gerichte sind da eben sehr streng. Ja, so auch hier. Also der Arbeitgeber setzte dann aber auch diese Person eben erstmal nicht wieder ein monatelang, sondern, also er war Kellner, setzte ihn dann aber nur als im Küchendienst ein. Also da wurde so, alle Möglichkeiten wurden irgendwie genutzt, dem es jetzt unschön zu machen. Ja, und dieser Jurastudent hat sich dann gedacht, gut, dann mache ich es jetzt auch unschön und hat 36 Klageanträge gestellt. Das ist auch jetzt Respekt. Nicht eine typische Kündigungsschutzklage. Also da war alles dabei. Schadensersatz, Trinkgeld, Sachbezüge. Also vor allem ging es da wohl um Essen, was er sonst am Ende der Schicht konnte er immer noch Reste essen. Das konnte er ja dann auch nicht, wenn er jetzt im Küchendienst arbeitet. Überstunden, Urlaub und er wollte vor allem auch eine Entschuldigung, eine schriftliche Entschuldigung vom Arbeitgeber haben. Und das macht so interessant, also auch aus Juristensicht, das sind jetzt nicht alles Standardsachen. Und er hat das aber alles bekommen und hat sogar Schadensersatz im Wert von ungefähr 100.000 Euro nachher bekommen, weil es da eben auch um sehr lange Zeiträume ging und eben viel Trinkgeld ja auch in der Branche fließt. Und ja, also im Großen und Ganzen kann man sagen, er hat alles bekommen, was er eingeklagt hat. Und sogar geschafft, dass der Geschäftsführer dieses Arbeitgebers dann persönlich haften musste, weil, was dann ja auch oft noch passiert, im Rahmen des Prozesses eben der Arbeitgeber oder die Trägergesellschaft da insolvent geworden ist. Und dann war es aber so, Geschäftsführer haften ja in der Regel nicht, wenn man aber dann ein vorsätzliches Handeln hat, dann kann das anders aussehen. Und das hat er hier auch noch geschafft, eben zu beweisen, sodass dann, also weil eben klar war, okay, ne, das ist ja, stinkt ja schon gewaltig, wenn das dann alles so passiert mit dem Betriebsrat und dann man vorsätzlich eben noch diese Person kündigt oder ihr das Leben da schwer macht. Da ist das Gericht mitgegangen und hat ihm das auch zugesprochen, dass er eben dementsprechend den Geschäftsführer dann noch in die Pflicht nehmen konnte. Also das war, würde ich jedenfalls sagen, schon ein Paukenschlag, dieses Urteil. Und auch mal ganz interessant zu lesen, glaube ich.
Und das ist aber rechtskräftig?
Da hast du mich jetzt erwischt.
Das
kann ich nicht sagen.
Verraten wir dann in den Shownotes.
Ja.
Weil das ist, das schreit ja danach, dass das BAG da nochmal ja. ein Wörtchen zuspricht, weil das ja schon, also ja. von den Auswirkungen her, gerade, also wenn ich 36 Klageanträge, ich sag mal, standardmäßig sind, glaube ich, 4 da drin, da ist ja einiges bei, was dann möglicherweise eine Vorlage sein könnte für andere Arbeitnehmer. Entschuldigung. Und ja, spannend. Das wird, wenn das denn rechtskräftig ist, definitiv für Arbeitgeber eine Sache sein, die zu berücksichtigen sind, die vielleicht diese Voraussetzung, diese Checkliste, die ich eben ansprach, noch ein bisschen umfangreicher macht am Anfang. Wobei, glaube ich, mit einem Punkt, mit dem Finger weg von Kündigungen bei der Betriebsratsgründung, glaube ich, dann schon ja, hätte erfüllt sein können. Und ich mir damit viel Ärger erspart hätte. Ich würde behaupten, dass wir dieses Thema damit nicht nur im Überblick ganz gut bearbeitet haben, sondern auch an einigen Stellen, glaube ich, auch schon mal die Details ganz gut dargestellt haben. Außer du hast noch was auf deinem Zettel?
Nee, ich habe auch nichts mehr. Ich war hier parallel jetzt schon am Schauen, ob es rechtskräftig ist oder nicht, aber das habe ich jetzt so schnell nicht gefunden. Also.
Alles gut, dann würde ich sagen.
Da kann wahrscheinlich der Laie im Zweifel sowieso gar nichts mit anfangen, fällt mir gerade so ein, worüber wir sprechen.
Vielleicht auch das. Aber
also kurz gesagt, es geht darum, ob es noch Rechtsmittel dagegen gibt, ob das nochmal in eine nächste Instanz gehen kann.
Genau, ob diese Entscheidung vielleicht dann vom Bundesarbeitsgericht nochmal in anderer Art und Weise entschieden wird. Wenn das so sein sollte, verraten wir das in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, hat es mich gefreut, mehr über das Arbeitsrecht zu lernen heute. Und hoffe, dass das auch für alle Hörerinnen und Hörer der Fall gewesen ist. Wenn euch das Ganze, diese Folge, der Podcast insgesamt gefallen hat, dann teilt uns das gerne mit in Form von entsprechenden Bewertungen in einem Player eurer Wahl oder Dienst eurer Wahl. Wenn ihr Anregungen habt, Themen, Ideen etc., dann gerne an podcast@tww.law. Das werden wir definitiv berücksichtigen. Und ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder und ich sage auf Wiederhören.
Ja, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Vielleicht gibt es ja auch Anregungen oder Wünsche, welche arbeitsrechtlichen Themen denn besonders interessant sind oder welche Arten von Kündigungen man so am meisten hat im Alltag oder am meisten Probleme mit hat. Genau, da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen über Feedback und würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.